ehrlich, ich bin wirklich nervös. Weil mein Deutsch ist nicht richtig gut. So, ich habe immer so, auf Englisch kann ich nicht ganz klar erklären, was ich sagen möchte und kann nicht vom Herzen reden. Auf Deutsch, mein Herz ist voller englischer Wörter. So, ich muss ein bisschen suchen. So, ich hoffe, ihr seid okay damit. So, seid gewarnt, wenn ich in eine irgendwas auf Englisch sage, dann sag mir einfach, nein, falsche Sprache. Aber wenn es okay ist, möchte ich erst mal anfangen mit dem Wort vom Gebet. Ja? Vater, ich danke dir heute für das Vorrecht, um Leute über dich erzählen zu können. Herr, danke für das, was du in meinem Leben gemacht hast. Danke für mein Zeugnis. Danke, dass es Hoffnung bringt. Danke, dass es ein Instrument sein kann für dich. Ich bete, dass du mir die Wörter auf den Mund legst und dass du mir einfach zur Seite schiebst und dass du wirklich das sagst, was so wichtig ist für Leute, um zu wissen. Ich danke dich unheimlich für meine Errettung. Ich danke dich für meine Heilung und für das, was du in meinem Leben gemacht hast. Und ich möchte dich nur Ehre und Glorie geben, Herr. In Jesus' Namen. Amen. Amen. Wo fängt man an?
Vorne.
Von vorne. Das dauert zu lange. Eine Sache kann ich sagen. Ihr habt wahrscheinlich gelesen, ich war mal drogenabhängig, ich war mal Alkoholiker und eine Sache kann ich versprechen. Ich bin nicht eines Tages aufgewacht und habe gedacht, weißt du, heute ist ein guter Tag, heroinabhängig zu werden oder heute ist ein guter Tag, Alkoholiker zu werden. Ich glaube, so funktioniert es manchmal nicht im Leben. Und ich glaube, dass wir oft, wenn wir Leute auf die Straße sehen, geht zum Hauptbahnhof, da sieht man ganz viele Drogenabhängigen, dass man eigentlich ganz schnell schon zu diesen Leuten guckt und denkt, oh meine Güte, kann ich nicht hier arbeiten? Was macht er dann mit seinem Leben? Es gibt doch bessere Wege. Aber manchmal vergessen wir, dass jeder hat seine eigene Geschichte. Eines Tages war ich auch so. Eines Tages saß ich da auch beim Hauptbahnhof. Vielleicht nicht in dieser Stadt, aber in meiner Heimat. Eines Tages war ich auch derjenige, wo Leute da mit dem Bogen rumgeläufen sind, weil die dachten, guck mal die. Was macht sie denn mit ihrem Leben? Wieder Drogen, wieder betrunken auf die Straße gehen. Was ist los mit ihr? Leute haben mich angeschrien. Keiner hat aber gefragt. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir passiert? Was ist denn mit dir los? Wieso denkst du, dass du das brauchst? Und so habe ich jahrelang mein Leben gelebt. Drogenabhängig. Ich habe erst mal als 13-Jähriger angefangen, mit ein bisschen zu trinken. Dachte damals, es war unschuldig. Dann habe ich gemerkt, dass man fühlt sich wirklich besser. Ich habe in einer angefangen, das Leben durch eine andere Brille zu sehen. Es war lustig, es war gut, bis ich mit 15 Jahren jeden Tag betrunken in der Schule kam und meine Schule gesagt hat, jetzt reicht, du gehst raus. Dann sieht man das 15-Jährige, eigentlich noch schulpflichtig, aber alle haben gesagt, weißt du, es ist ja eh besser, es ist nur Probleme, was macht man denn? Ein bisschen arbeiten, Geld verdienen. Oh, dann fangen wir mal an zu kiffen. Man lernt Freunde kennen, die machen das. Ist auch unschuldig. Das war aber nicht mein Ding. Dann habe ich meinen neuen Freund, Kokain, gefunden. Naja, Kokain gab mir eine total neue Einfühlung von meinem Leben. Ich habe ein paar Jahre hinterher gerannt. Dann habe ich Heroin gefunden. Und das war für mich wie eine Medizin. Da sind sie Medizin. Es hat mich beruhigt. Es hat mir irgendwie eine Friede gegeben. Irgendetwas, wo ich wirklich nachgesucht habe. Aber wieso brauchte ich so ein Gefühl von Friede? Weil in mir so eine Unruhe war. Weil in mir wie ein Krieg war. In mir war so eine Unruhe, dass man jeden Tag irgendetwas brauchte. Jetzt gehen wir mal zurück. Ich bin geboren in einer Familie, wo mein Vater Alkoholiker war. Er hat auch ein bisschen Probleme mit Aggression. Er war früher ein Boxer. Sagt man das Boxer? Oh, Boxer. Er war richtig gut. Er hat aber ein Problem. Aggression. Eines Tages war er im Ring und er hat seinen Gegenständer schon Knockout geschlagen, hat aber nicht aufhören können, ihn zu verprügeln. Und dieser arme Mann lag auf dem Boden und mein Vater hat ihn gehauen und den Schiedsrichter kam, der Mann, die dann alles ablaufen muss, Und sie hat ihn versucht zurückzuziehen und mein Vater hat ihn Knockout geschlagen. Und dann kamen die Sicherheitsdienste und sie haben versucht, meinen Vater zu greifen. Und das war mein Vater, ein Mann voller Wut. Ein Mann, der sein Leben nicht im Griff hat. Das war die eine Seite meines Familien. Dann war da meine Mutter. Meine Mutter war total abgelenkt. Meine Mutter war geboren im Krankenhaus, hat ihre Mutter sich überlegt, dass sie sie nicht erziehen wollte. Und hatte eine Frau kennengelernt und hat meine Mutter einfach abgegeben. Meine Mutter hat die ersten 10 Jahre ihres Lebens bei einer Pflegefamilie gewohnt. Und nach 10 Jahren hat ihre Mutter dann sich dann entschieden, jetzt musst du zurückkommen. Aber sie kam zurück, weil meine Tanten, meine Mutters Geschwister, die viel älter waren, waren verheiratet und die wollte meine Mutter missbrauchen. Und meine Mutter ist zurückgegangen, wurde missbraucht, ist damit aufgewachsen, hat meinen Vater getroffen, ein starker Mann, ein Mann, von dem sie dachte, die wird mich beschützen. Und so ist meine Familie erst mal ein bisschen zusammengekommen. Meine Mutter wurde gesagt, sie konnte keine Kinder haben. So, wenn sie mit meinem Vater war, dann gab es keine Probleme. In einer war sie schwanger. Eigentlich war das ein Wunder. So, meine Mutter war total begeistert. Meine Mutter hat wirklich nicht erwartet, dass sie schwanger wurde. Hat sie meine Schwester bekommen und sie war so glücklich und dachte, jetzt wird mein Leben gut. Ich habe einen Mann, ich habe ein Baby. Mein Vater und Mutter mussten ganz schnell heiraten, weil in diesen Tagen war das wirklich so, das macht man nicht. Und dann wurde sie in eine ganz kurz darauf wieder schwanger. Und sie hat sich so gefreut, weil sie wusste, jetzt wird ein Junge. Es wird ein Junge und mein Leben wird perfekt sein. Und dann wird all meine Probleme gelöst. Und dann kam ich. Ja, jung war ich nicht. Und dann wurde meine Mutter wieder schwanger. Zum dritten Mal. Die Ärzte haben gesagt, sie können besser nicht wieder schwanger werden, weil es gibt richtig Probleme. Es ist ein Wunder, dass sie ein gesundes Kind haben. Es war noch ein größeres Wunder, dass sie das zweite Kind gesund bekommen haben. Aber ein drittes. Entweder sie werden sterben, das Baby wird sterben oder ihr beide wird sterben. Meine Mutter hat nicht zugehört, weil sie wusste, jetzt kommt die Junge, die sie so lange erwartet hat. Und dann ist ihr Glück perfekt. Und sie hat recht. Mein Bruder wurde geboren, er war richtig krank. Er hat nur ganz kurz gelebt, dann ist er gestorben. Und dann hat meine Mutter irgendwie hat knack gesagt. Irgendwie in sie hat es nicht mehr geschafft. Und ich glaube, damit hat es richtig angefangen. Damit hat sie eine Tür geöffnet, um falsche Entscheidungen zu treffen. Ich liebe meine Mutter. Sie braucht Gott. Ich habe keine Beziehung mehr zu ihr. Ich habe sie für 21 Jahre, zum letzten Mal, das ist 22 Jahre, zum letzten Mal gesehen. Sie ist kein schlechtes Mensch. Mein Vater ist auch kein schlechtes Mensch. Aber verletzte Leute verletzen Leute. Das war einer von der Gründe, dass ich so gerne mein Leben auf die Reihe bekommen wollte, wenn ich Jesus kennengelernt habe. Weil ich wollte als verletzte Person nicht anfangen, meine Kinder zu verletzen. Aber meine Mutter hat falsche Entscheidungen getroffen, in ihren eigenen Schmerzen. Es hat angefangen, wenn ich 2 Jahre alt war. Ich war 2, meine Schwester war 3. Und meine Mutter hat meine Schwester und ich zu einem speziellen Arzt gebracht. Und dieser Arzt hat uns körperlich vorbereitet. Er hat unseren Privatteilen ein bisschen weiter geöffnet, damit das Missbrauch anfangen konnte. Das war nicht ein zufälliger Weise, auch Vater hat seine Hände nicht zu Hause gelassen. Es war ein Familiending. Und dann hat es angefangen. Wir wurden jedes Mal zu meinem Onkels Haus gefahren. Und da wurden wir als ganz kleinen Kindern gezwungen, um Pornofilms anzugucken. Als kleine Kinder haben wir das nicht verstanden. Es hat für uns keinen Sinn gemacht. Aber wir saßen da, mein Opa, mein Oma, mein Onkel, mein Tante, mein Vater, meine Mutter, meine 2 Cousinen, die viel größer waren als uns. Und wenn dieser Film vorbei war, dann wurde meine Schwester in ein Zimmer gebracht und ich wurde in ein anderes Zimmer gebracht. Und eine nach dem anderen kam rein und wir wurden missbraucht und so sind wir aufgewachsen, immer wieder. Aber in dem alles war da meine Oma. Und meine Oma war die einzige Person, die wirklich zu mir kam, die mir im Arm genommen hat. Und sie hat mir gesagt, Cindy, es kommt gut. Es kommt gut. Meine Oma, die meine Mutter weggeschickt hat, die meine Mutter so abgelehnt hat. Du kannst dich vorstellen, wie meine Mutter sich gefühlt hat. Um zu sehen, wie ihre Mutter mir angenommen hat. Es hat ihren Ablenkung zu mir nur noch vergrößert. Sie hat wirklich einen Hass für mich bekommen. Nicht, weil sie ein schlechter Mensch war, aber ihren eigenen Mutter, die sie abgelenkt hat, hat mir jetzt angenommen. Und ich habe mich wirklich voll Übergaben zu meiner Oma hingesetzt und sie geglaubt. Ich habe sie geglaubt, dass eines Tages wird es besser. Eines Tages werden wir nie wieder zu dieses Haus kommen. Eines Tages wird das Missbrauch einfach vorbei sein. Dann ist meine Oma gestorben. Ich war 10 Jahre alt. Und in einer wurde mir klar, es wird nicht besser werden. Es wird nicht vorbeigehen. Was will ich jetzt machen? Meine Oma war gestorben, ich durfte nicht zur Beerdigung gehen und ich wurde wieder zu dieses Haus gebracht. Dieses Mal war meine Oma nicht da. Dieses Mal war ich da ganz allein. Mit meinen Familien, aber trotzdem alleine. Ohne diese Sicherheit, ohne diese Person, die mir irgendwie das Gefühl von Hoffnung gegeben hat. Die war weg. Und nachdem meine Oma gestorben war, wir sind dann ein paar Mal dahin gegangen und dann ein Abend, ich werde es nie vergessen, es war an dem Zeitpunkt, wo die Sonne genau unten geht und wir waren wieder da, wir hatten den Film geguckt, ich war in einem Zimmer, meine Schwester war in dem Hinterzimmer und in einem hat die Türbell geklingelt. Und ich dachte, das war etwas Neues, weil wenn wir da waren, da kam niemand dahin, das hat noch nie geklingelt während unserer Besuche. Und dann habe ich in eine Lärm gerotzt. Meine Mutter hat ihren Stämme erhöht, sie hat geschrien und irgendwie habe ich gedacht, jetzt wird es passieren. Meine Mutter wird uns beschützen, meine Mutter wird irgendetwas machen. Sie wird nicht wieder erlauben. Das ist, jetzt wird alles besser. Meine Oma hatte trotzdem recht. Sie ist nicht mehr hier, aber sie hatte recht. Es wird vorbei sein. Und ich sah meine Mutter, sie hat ihren Taschen in Hand und sie ist mein Zimmer vorbeigerannt, zu meinem Schwesters Zimmer, die war weiter weg. Und ich habe sie gehört, sie hat zu meiner Schwester gesagt, Anschlag, zieh dich an, jetzt. Und ich habe gesagt, ja, es wird passieren, sie nimmt uns mit. Und ich habe angefangen, meine Kleidung wieder anzuziehen. Und dann kam sie vorbei und sie ist einfach mein Zimmer vorbeigerannt. Und sie hat meine Schwester mit nach draußen genommen. Meine Schwester ist nie wieder zu diesem Haus zurückgekehrt. Das war der Höhepunkt von der Ablehnung von meiner Mutter. Sie konnte einfach in ihren eigenen Verletzungen nicht weiter sehen als eine Person, die ihren Sohn umgebracht hat, die ihre Mutter von sie gestohlen hat und die nicht würdig war, um eine neue Chance zu bekommen. Jedes Mal wurde ich von meinem Vater zu dieses Haus gebracht. Eine von meinen Onkels Freunde hat seine Tochter dann mitgenommen. Und ich weiß noch, sie hat geschrien den ersten Tag. Sie hat so geschrien und sie hat gefragt, bitte mach es nicht. Es tut weh, bitte mach es nicht mit mir. Und in mir kam so ein Wut, weil ich dachte, wenn sie jetzt nicht aufhört, dann muss ich alles allein machen. Ich war nur 11, 12 Jahre alt. Ich dachte, sie muss einfach da durch, es wird ja eh nicht aufhören, es ist ja in Zukunft, etwas anderes gibt es nicht. Und ich hatte recht. Es hat ein paar Mal gedauert und sie hat aufgehört zu schreien, aufgehört zu weinen. Und sie war dann meine Mitarbeiter. Den Grund, wieso meine Mutter und meine Schwester davon weggenommen hat, mein Onkel hat angefangen, einfach Männer einzuladen. Und Männer konnten bezahlen, um uns zu missbrauchen. Meine Mutter hat gesagt, nein, das macht ihr nicht mit meiner größten Tochter. Die Kleine kannst du haben, aber die Größe nein, die gehört mir. Und so bin ich belandet, 11, 12 Jahre alt, als Prostituierte, wie kann man es sonst nennen? Ich habe das Geld nie gesehen, aber Geschenken habe ich bekommen, Kleidung habe ich bekommen. Wenn man denkt, man kann ja eh nicht gewinnen, dann macht man einfach mit. Das Problem ist aber, wenn man dann erwachsen wird, wenn man größer wird, dann denkt man, man hat es wirklich verdient. Ich habe mich dann selber immer gefragt, wieso bin ich nicht abgehauen? Ich meine, ja, wenn man 2, 3, 4 ist, kann man sich selber als Opfer sehen. Aber wenn ich 11, 12, 13, 15, 16, 17 war, wieso bin ich nicht einfach von zu Hause weggerannt? Wieso habe ich nicht irgendetwas anderes gemacht? Wieso habe ich nicht zurückgekämpft? Und so bin ich in einem Leben von Alkoholismus gelandet, in einem Leben von Drogen gelandet. So bin ich eine von der geworden, wo Leute mit einem Bogen umhinlaufen, wo man denkt, guck mal, geh doch arbeiten. Ich hätte Arbeit, habe nur das Geld nicht bekommen. Ich habe ganz hart gearbeitet für ganz viel Geld, was mein Onkel investiert hat in verschiedene Sachen. Ich war trotzdem auf die Straße. Ich war trotzdem in Alkohol, ich war trotzdem in Heroin. Weil ich wusste nicht, wie geht man damit um. Ich weiß noch, wenn ich 10 Jahre alt war, kurz nachdem mein Oma gestorben ist, habe ich angefangen, mich selber zu verletzen. Ich wusste nicht, dass das ein offizieller Krankheit ist oder wie man das auch nennen möchte. Ich war einfach ein 10-jähriges Kind, das so ein innerliches Schmerzen hat. Und ich nicht wusste, was ich damit machen müsste. Und eines Tages war ich draußen am Rollschuhfahren und ich bin runtergefallen und mein Knie hat wehgetan. Und in dem Moment hat sich das gut angefühlt, körperlich einen Schmerz zu spüren, körperlich etwas zu spüren. Etwas, was man, hey, da hat man Kontrolle darüber, oder? Und ich bin nach Hause gegangen und das hat wehgetan und dann bin ich zu meinem Vaters Werkzeugbox gegangen und ich habe seine Hammer genommen. Und ich bin in mein Bett geklettert und ich habe mit dem Hammer auf mein Knie geschlagen. Immer wieder. Dann habe ich verloren, was ich getan habe. Und wenn ich nicht wieder bewusst wurde, was ich getan habe, war mein ganzes Knie kaputt. Ich musste zum Krankenhaus. Ich hätte meine ganzen Knochen in Stücken geschlagen. Ich habe es aber nicht mal gespürt. Ich habe nur gedacht, für eine Minute, für einen Moment, für nur eine kurze Zeit, möchte ich etwas Körperliches. Ein körperliches Schmerz, worüber ich Kontrolle habe. Das wurde mein neuer Hobby. Ich habe angefangen, mich zu ritzen. Angefangen, Zigaretten auf mein Haut zu drücken. Angefangen, Teile von meinem Körper zu verbrennen. Weil ich dachte, solange ich die Kontrolle nehmen kann und körperlich etwas spüren kann, dann brauche ich das Seelische überhaupt nicht mehr zu erfahren. Und dann nach Alkohol, nach Drogen. Weil ich wollte nur diese Schmerzen nicht mehr spüren. In dieser Zeit war es nicht so, dass man mit Ritzen über die Arme, guck, was ich gemacht habe. Nein, es war alles ganz versteckt. Ich wollte nicht, dass Leute wussten, was in mir los war. Ich wollte nur nichts mehr spüren. In dieser Zeit bin ich mal zum Wald gegangen und ich habe gesagt, jetzt reicht. Und ich habe nicht ein... Ich habe mich eine Krawatte von meinem Vater geliehen. Und ich bin zu einem Baum geklettert. Und ich habe versucht, mich zu verhängen. Es hat nicht geklappt, ich stehe hier. Aber ich habe es versucht, es war das allererste Mal. Aber wenn das auch nicht gelungen war, dann habe ich gedacht, siehst du, meine Mutter hat recht. Ich kann wirklich nichts richtig machen. Nicht. Ich kann nichts richtig, noch nicht mal mich selber umbringen, kriege ich hin. Und so fängt es an im Gedanken. Im Gedanken fängt man an, so viele Lügen über sich zu glauben. Ich bin unwertig. Ich kann nur eine Sache. Ich bin nur gut, um missbraucht zu werden. Ich bin nur gut, um verprügelt zu werden. Und egal, was ich versuche, werde im Leben, es wird ja eh nicht klappen. So lass mich noch nicht mal versuchen, etwas anzufangen. Und ich habe einfach mich daran rübergegeben. Ich bin Drogenabhängige, so bleibe ich mein ganzes Leben, das wird nie etwas mit mir. Und dann kam mir so ein Punkt, dass die Regierung von meinem Land, ich bin Holländerin, Niederländerin, original, da bin ich geboren, dass auch die Regierung von meinem Land gesagt hat, weißt du was, du hast recht. Cindy, du hast recht. Von deinem Leben wird nie etwas Gutes rauskommen, du hast recht, du wirst es nie schaffen, du bist ja so wie du bist und da kommt nie etwas Gutes raus. Wir erklären dich offiziell krankfinnig. Ja. Stempel da drauf, du gehst nie wieder zur Schule, du darfst nie wieder arbeiten, wir bezahlen dir. Du gehst in so eine psychische Klinik, ganz viel Medizin, ein bisschen Haldol spritzen und Schlüssel zumachen und weg damit. 3 Jahre lang habe ich da gewohnt. 3 Jahre lang. Hat es eine Lösung gebracht? Naja. Es war schwieriger es war schwieriger abzuhauen. Ich müsste mir Messer klauen, um die Fenster mit dem Schrauben zu öffnen, damit ich meine Drogen holen konnte. Und ja, es hat alles ein bisschen schwieriger gemacht. Aber all dieser Medizin hat mir nicht geheilt. All dieser Therapien durfte ich nicht mitmachen, weil die haben gesagt, ich bin zu krankhaftig dafür. Es hat mir nur gelernt, wie man sich noch besser selber verletzen kann, weil alle um dich machen das Gleiche. Möchte man verrückt werden, geh in so ein psychisches Krankenhaus, weil man wird genau das, womit man umgeben ist. So, ich habe mir nur neue Sachen gelernt. Ich habe gelernt, dass man mit dem Kopf ein Fenster kaputt schlagen kann. Habe ich da gelernt, wusste ich vorher nicht. Es war aber keine Lösung. Dieser Schmerzen war so tief in mir. Es war keine Lösung. 3 Jahre später haben sie gesagt, okay, wir möchten, dass du dich für 5 Jahre einsperren lässt in eine spezielle Klinik für Leute mit einem mehrfältigen Persönlichkeitssyndrom. Das war mein offizieller Diagnostik. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich weiß vielleicht nicht viel. Ich bin vielleicht von der Schule rausgetreten. Ich bin vielleicht nicht der Intelligenteste und mein IQ ist wahrscheinlich nicht so ganz hoch. Aber doof bin ich nicht. Ich werde mich nicht für 5 Jahre irgendwo einsperren lassen, wenn es der letzte 3 Jahre nichts gebracht hat. Dann lass mich doch einfach ein Drogenabhängiger auf die Straße sein und ich werde machen, was ihr möchtet, dass ich mache, aber dann lässt mich meine Freiheit zumindest haben. Ich meine, was ist Freiheit? Wenn man in ein seelischer Gefängnis lebt, kann man einsperren oder freilassen, Gefängnis man sowieso. So, dann musste ich mir jeder Montag, Mittwoch und Freitag melden. Für meine Medizinen, für meine Gespräche, aber mehr als alles andere, damit die wissen, ich lebe noch. Und so habe ich noch, ich glaube, einen weiteren, was ich für viele Jahre erlebt. Heroinabhängig, habe mich dann mit einem Jungen zusammengelebt. Und was macht ein Drogenabhängiger? Klauen, lügen, stehlen, einbrechen, überfallen. Alles, was man über diese Drogenabhängigen denkt, haben wir gemacht. Und ich dachte, so bleibt mein Leben. Ich mache das, bis ich eines Tages erfolgreich entweder eine Überdosis nehme oder auf eine andere Weise in Selbstmord begehe oder irgendwie von jemandem umgebracht werde wegen Drogen. Und ich habe mich da einfach hin. Wie sagt man das? Ich gucke zu Beate, wie weiß ich, denke. Ich habe mich daran übergegeben. Ich habe einfach geglaubt, das ist mein Leben. Dann kam da aber ein Ehepaar auf die Straße. Die haben uns getroffen, wo wir mit unseren Dealers uns immer getroffen haben. Und er sah groß aus. Er sah aus, als ob er ein Dealer war. So, wir haben uns zugehört, weil ich dachte, man weiß es nie, weil ein neuer Dealer kann man normalerweise ganz einfach beklauen. Die sind noch nicht so schlau. So, wir sind näher gekommen, wir haben geguckt und dann hat er gesagt, hör mal, ich möchte, dass ihr weißt, dass ich war auch mal drogenabhängig, aber Jesus hat mir befreit. Ich dachte, oh nein, hat man wieder so einen. Dann habe ich mit ihm geredet. Ich wollte rausfinden, okay, wer ist der denn? Dann hat er gesagt, ja, ich habe früher immer gekiest. Aber Jesus hat mir freigemacht. Hat ich mir gesagt, du weißt nicht. Kiefer, ich bin heroinabhängig. Kiefer kann man wählen. Man kann sagen, jetzt nicht, morgen schon. Ich kann das nicht mehr. Ich bin abhängig. Wenn ich morgen keine Heroine nehme, dann bin ich krank. Dann tut mein Körper weh. Dann zittere ich. Dann bin ich übel. Sag mir nicht, dass du weißt, was ich durchgehe. Aber er hat nie aufgegeben. Er war wie mein persönlicher Stalker. Kennt ihr das, ein Stalker? Er war mein persönlicher Stalker, er und seine Frau. Und den Freund, mit dem ich zusammenlebte, die hat ihm dann unsere Hausadresse gegeben. Ja, wir wohnten illegal in dieses Dachgeschoss. Wir hatten schon 3 Jahre oder so keine Miete mehr bezahlt, deswegen war es illegal. Und die kamen sogar eines Tages bei uns an die Tür klingeln. Und wir haben so geguckt und gesagt, oh nein, da sind ja Jesus-Menschen wieder. Was müssen die denn von uns? Wir waren krank, wir brauchten Heroin. So, was haben wir gemacht? Ja. Wir sind auch durch ein Dachgeschoss, durch ein Fenster gegangen. Wir sind über ein Dach gerannt, zum ersten Fenster, das geöffnet war, wir sind bei einer fremden Familie reingerannt, raus aus dem Haus, die Treppen runter, ganz zum Platz, wo wir die Drogen, die das immer treffen, um unseren Drogen zu kaufen. Und wie kommt er auf dem Fahrrad? Hey, da seid ihr! Deswegen wart ihr nicht zu Hause! Wir mussten genau bei ihr vorbeigehen, komm und trink einen Kaffee. Ich dachte, oh nein, nicht den schon wieder. Und die ganze Zeit immer das Gleiche. Er braucht nicht so zu leben. Es gibt doch Hoffnung, es gibt doch, ja. Was weißt ihr davon? Weil die sehen nur Drogenabhängige. Die sehen nicht, was wirklich los ist. Dann kam es aber zum Punkt, dass mein Freund und ich, wir hatten einen Überfall getan und er wurde auf dem Kamera gesehen und ich nicht. Und in einem musste er ganz lange ins Gefängnis. Und da stand ich, alleine. Er war meine Sicherheit, er war das Einzige, was ich noch hatte. Ich meine, er war ein guter Mensch, ja, er war okay. Wir waren zusammen drogenabhängig, es ist doch egal, wie er aussieht oder was wirklich mit ihm los ist. Wir haben etwas gemeinsam, Drogen, was braucht man noch? So, wenn er nicht mehr da ist, was mache ich denn? Dann hat er sich in einem noch bedacht. Weißt du noch, diese Gemeinde? Weißt du noch, die haben doch gesagt, wenn irgendetwas ist, dann geh doch vorbei. Okay, in einer habe ich mich erinnert. Ich bin aber Jüde. Ich kann auch nicht zu einer Gemeinde gehen, ich bin Jüde. Ich habe gesagt, ein drogenabhängiger Jüde. Das ist nicht so gültig. So, wir sind dann am Sonntag mal zu einem Gottesdienst gegangen. Ich habe mich nicht wirklich interessiert, aber dann haben die gesagt, ich konnte da bleiben. Ich konnte, während er im Gefängnis ist, konnte ich einfach da wohnen. Nein, da habe ich mich überlegt, warte, das heißt Kaffee jeden Morgen, das heißt warmes Essen jeden Abend, das heißt, wenn es regnet, bin ich drin. Ich dachte, naja, das muss man doch schaffen. Ich meine, so schwierig kann es nicht sein, hier rauszuklettern und zu machen, was man macht, um zurückzukommen. So, ich dachte, okay, das kriege ich hin, das mache ich. Mein Freund ist zum Gefängnis gegangen, ich bin ins Programm gegangen und dann habe ich erst verstanden, wie falsch ich es verstanden habe. Das heißt, in das Programm ist man nie alleine. Nein, ich habe mich vorher immer gesagt, oh, ich schaffe es nicht alleine. Dann bin ich, jetzt ist man nie alleine. Wieso nie alleine? Ich bin doch kein kleines Kind. Muss man morgens früh aufstehen und beten. Okay, ich habe noch nie im Leben gebetet. Ich war noch nie im Leben in einer Gemeinde. Aber das erste Wunder passierte gleich am ersten Morgen. Ich bin aufgestanden und ich habe darauf gewartet, weil mein Körper muss wehtun, muss zittern. Es muss sich übel anfühlen. Ich bin aufgewacht, ich war 100% okay. Ich hätte keinen Entzug erscheinen. Naja, ich war nicht eine Woche oder zwei Wochen abhängig. Ich war nicht ein Monat oder zwei Monate, noch nicht mal ein Jahr oder zwei Jahre. Ich war jahrelang Heroin abhängig. So, das habe ich gedacht. Ich habe gedacht, die stecken etwas in mein Essen. So geht das hier. Die stecken was in mein Essen. Und wenn das nicht mehr in meinem Essen ist, dann werden die sehen, wie schlimm das ist. So, ich habe aufgehört zu essen. Ich habe gesagt, ich esse nicht. Dann bin ich den nächsten Morgen aufgewacht. Und ich war noch immer okay. Es ist Nacht. Ich weiß es. Nachts, wenn ich schläfe, dann machen die etwas mit mir. Ist okay. Ich bleibe einfach wach. Ich habe es geschafft. Zwei Wochen. Ich war ein bisschen stur, glaube ich. Es hat mir zwei Wochen gekostet. Aber den Entzug kam nicht. Es kam nicht. 18 Jahre später, 19 Jahre später ist immer noch nicht gekommen. Ich habe aufgehört, darauf zu warten. Aber es war ein Wunder von Gott, weil er wusste, ich kenne ihn nicht. Es war ein Wunder von Gott, weil er wusste, ich brauche etwas. Weil alles in meinem Leben war nicht echt. Ich hätte nie etwas, worauf man sich wirklich verlassen konnte. Alles, was echt aussah, so wie die Kümmer von meiner Oma, hat echt ausgesehen. Ihre Liebe hat echt ausgesehen. Sie hat trotzdem erlaubt, dass wir immer wieder missbraucht wurde. Im Endeffekt musste ich akzeptieren, es war nicht echt. So, Gott wollte mir etwas zeigen, das echt war. Etwas, was Menschen nicht geben können, etwas, was Menschen nicht nennen können. Ein Wunder. Ich war frei. Ich war frei von Heroin. Aber ich war nicht frei von dem Grund, warum ich Heroin gebraucht habe. Und bisschen bei bisschen kamen all diese Emotionen hoch. Und ich wollte rennen. Ich wollte rennen, weil ich wusste nicht, was macht man da jetzt mit. Das, was ich immer, worauf mich nicht immer verlassen hatte, darf ich jetzt nicht mehr machen. Und was mache ich jetzt? An Gott glauben konnte ich nicht. Gott als meinen Vater sehen war ganz schwierig. Zu denken, dass ich mein Leben wieder in die Hände von einem Mann legen müsste, war ganz schwierig. Und trotzdem habe ich irgendetwas gespürt, was neu war. Irgendetwas gespürt, was mir nicht bekannt war. Irgendetwas, woran ich glauben müsste, ob ich das jetzt wollte oder nicht. Ich war 3 Monate da. Und dann einen Abend lag ich in meinem Bett und mein Gesicht war nass geworden. Ich dachte, wo kommt das denn her? Dann habe ich herausgefunden, es kam aus meinen eigenen Augen. Ich habe gesagt, nein, na, das mag ich nicht. Weinen, das tue ich nicht. Ich hab Jahre nicht geweint, ich werde nicht heute anfangen zu weinen. Ich habe meine Sache noch nicht mal gepackt. Ich bin aufgestanden, ich habe zu meinem Pastor gesagt, es tut mir leid, so nicht. Es war schön, ich gehe. Aber weißt du, ich bin auf die Straße gegangen, die bekannte Straße. Jahrelang war das mein Heim. Ich kannte jede Strecke, jede Ecke, jeder Drogendealer, ich kannte alle. Aber irgendwas in mir hat sich geändert, ob ich das jetzt wollte oder nicht. 3 Monate einfach in der Gegenwart Gottes zu sein, ohne dass ich selber dafür Mühe gegeben habe, aber um mehr haben andere immer für mich gebetet. Irgendetwas hat sich in mir geändert. Eine von meinen alten Freundinnen kam, er war Drogendealer, er sagte, hey, lange nicht gesehen, weißt du, wir öffnen ein neues Drogenhaus. Du kannst den ganzen Nacht Drogen benutzen, wie du möchtest. Kostet dir nichts, wir möchten die Sachen testen. Ich habe ihm gesagt, sehe ich aus wie ein Drogenabhängiger? Er hat mich angeguckt, als wäre ich verrückt. Er ist einfach gegangen und ich habe gedacht, ich bin wirklich jetzt verrückt. Aber irgendwie hat sich in mich etwas geändert. Und ich wusste eine Sache ganz klar und deutlich. Ich hatte nichts, um zurückzugehen. Ich konnte nicht zu meinen Familien gehen. Ich wollte nicht zurück zu Drogen. Ich wollte nicht zurück zu einem Leben von Kriminalität. Ich wollte irgendwie eine wahre Freiheit. Ich wollte irgendwie etwas, was mein ganzes Leben bei mir bleiben konnte, was echt war, worauf ich mich verlassen konnte. Ich wollte irgendetwas, was ich noch nie im Leben gehabt habe. Einfacher Friede. Die ganze Nacht habe ich einfach rumgelaufen. Ich habe da einen anderen Freund getroffen oder einen Jungen getroffen, er hat mich mit sich mitgenommen, er hat mir etwas zu essen gegeben, war aber Muslim. Habe ihn evangelisiert. Wenn ich wusste, was er wirklich mit mir vorhat, habe ich gesagt, weißt du, du bist eine Muslim, du wirst rausfinden, wenn es mit deinem Gott nicht klappt, versuch meinen Gott. Ich denke, was mache ich doch? Dann habe ich Flyers in meine Hosentaschen. Ich habe ihm einen Flyer gegeben von der Gemeinde. Der nächste Morgen bin ich zurückgekommen. Ich habe gesagt, weißt du was, nein, ich werde das machen. Ich weiß nicht, was es ist, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, ich verstehe nicht, was hier los ist. Aber ich möchte es wirklich versuchen. Ich möchte es versuchen, wie das aussehen würde, wenn ich Jesus vertraue. Wenn ich Jesus wirklich für mich annehme. Es macht für mich keinen Sinn, aber ich möchte es versuchen. Und ich habe angefangen, selber zu beten. Ich habe angefangen, erstmal ganz einfach mit Gott zu reden. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, ich weiß nicht, wie das geht. Ich darf nicht schimpfen, ich darf nicht lügen. Was habe ich denn zu sagen? Aber ich habe angefangen. Kleine bisschen. Ich habe ihm nie vertraut. Ich habe über das Wetter gesprochen mit ihm. Über den Tag, wie muss es denn heute gehen? Ich mag den nicht, veränder ihn. Er braucht dich. Aber bisschen bei bisschen hat Gott sich immer mehr gezeigt zu mir. Und ich dachte, wer bin ich denn, dass Gott zu mir reden möchte? Leute um mich haben immer wieder geredet über das Plan, das Gott hat. Und ich dachte, naja, ich weiß, das Plan, das andere immer mit mir vorhätten, das war nie etwas Gutes. Wie kann ich glauben? Wie kann ich wirklich vertrauen, dass das Plan gut ist? Dann einen Tag war ich so verzweifelt. Und ich war auf meinen Knien und ich habe zu Gott gesagt, ich sagte, weißt du was, Herr? Es reicht mir jetzt. Es reicht mir jetzt. Ich nehme keinen Drogen mehr. Ich nehme keinen Alkohol mehr. Ich nehme keine Medizin mehr. Ich habe mit alles aufgehört. Aber trotzdem habe ich so einen Schmerzen. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich bin in einer Glas umhüllt und alle um mich sind irgendwie nicht echt. Und ich bin nicht ein Teil davon. Ich möchte irgendwie hier durch. Ich möchte irgendwie wissen, was hast du mit mir vor. Ich möchte irgendwie verstehen, worum es jetzt geht. Und dann hat Gott mir eine Bibelstelle gegeben. Und er hat mir der Bibelstelle Jeremia 29,11 gegeben. Und ich kannte der Bibel nicht so gut. Ich musste das mal suchen. Gibt es überhaupt in Jeremia? Gibt es ein Kapitel 29 und gibt es ein Vers 11? Gott sei Dank, alle drei waren da. Aber das sagt es, Gott weiß, der Pläne, die er hat für dich. Pläne von Hoffnung und Zukunft. Und dann habe ich mir gesagt, aber Herr, wieso? Wieso ich? Wieso? Und dann hat er mir eine neue Schriftstelle gegeben. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 29. Wie gesagt, mein Deutsch ist nicht so gut, ne? Aber da sagt irgendwas so wie, er hat das Doofe von der Welt auserwählt, um das, was weiß ist, zu beschämen. Und ich dachte, wow, das hört sich an wie ich. Das hört sich an wie ich. Jemanden, die doof genug war, zu Drogen zu rennen. Jemanden, die doof genug war, zu Alkohol zu rennen. Jetzt möchte ich nur noch zu dir rennen, Jesus. Ich möchte in deine Armen rennen. Ich möchte es versuchen. Ich möchte diese Zukunft, wovon jeder redet, ich möchte es einfach spüren können. Aber dann hätte ich einen langen Weg zu gehen. Weil man kann nicht einfach sagen, okay, jetzt bin ich gläubig. Jetzt ist alles vorbei. Ja, das war's. Okay, schön. Neugeboren. Einfach. Gehen wir weiter. Ich musste irgendwie zurechtkommen mit meiner ganzen Vergangenheit. Ich musste irgendwie versuchen, damit klarzukommen. So, ich dachte, wenn ich es einfach verstecke, wenn ich es einfach in so eine Rucksack stelle und das hinter mir her mitschleppe, dann geht das, weil dann habe ich meine Hände frei, um das Arbeit Gottes zu machen. Keine sieht es und dann brauche ich nicht dahin zu gucken. Und das habe ich dann ein paar Jahre versucht. Ganz hart für Gott im Dienst gearbeitet. Ich habe evangelisiert, ich habe gepredigt, ich habe Lobpreis geleitet, mit den Kindern gearbeitet, gebacken, gekocht für die Gemeinde, weiß ich was. Ich war aber immer noch da. Und ich dachte, wie ist es jetzt? Die sagen alle, Gott hat eine Zukunft und eine Hoffnung. Dann wieso ist mein Leben so schwer? Wieso habe ich das Gefühl, dass ich immer so laufe? Oh, schon wieder einen Sonntag ins Gemeinde geschafft. Yeah. Ich habe nicht verstanden. Dann hat Gott gesagt, weil du mir immer noch nicht vertraust mit das, was wichtig ist. Weil du immer noch versuchst, dein Leben in deine Kraft zu wandeln. Du fragst mich nicht, was sollst du machen. Du sagst mir einfach, das ist, was ich mache. Segne mir. Segne das, was ich tue. Dein Gebet soll sein, tue, was ich segne. Dann habe ich wirklich Gott fragen müssen, Herr, was möchtest du denn von mir? Was verlangst du von mir? Dann hat er mir erstmal einen Flur gezeigt. Ganz lange Flur. Und in dieser Flur waren an jeder Seite all dieser Türen. Und die meisten Türen waren geschlossen. Und Gott hat mir gesagt, weißt du, ich werde nie von dir fragen, um all diese Türen von deinem Leben zu öffnen. Ich weiß, das bringt nichts. Es gibt aber bestimmte Türen, die musst du öffnen. Aber ich werde dich zeigen, welche Türen du öffnen sollst. Und dann musst du drei Sachen für mich tun. Und du fragst, welche drei Sachen soll ich denn tun? Er hat mir gesagt, zuerst, du musst der Sachen, die du nicht ändern kannst, akzeptieren. Du kannst nicht einfach dein Leben leben, tun, als ob du nie missbraucht wurdest. Du kannst nicht versuchen zu leben und zu tun, als ob das alles nicht passiert ist. Du musst akzeptieren, es ist passiert. Du kannst es nicht ändern. Okay, da hatte ich schon ein bisschen Schwierigkeiten damit. Dann hat er gesagt, wenn du zweifelst, dann musst du vergeben. Derjenige, die das dir abgetan haben. Okay, das hat sich auch nicht so schön angesagt. Und dann das dritte, dann hat er gesagt, und dann musst du die Schmerzen, die das hochbringen, einfach zu mir geben. Die brauchst du nicht zu tragen. Lass mir dich für die tragen. Das hat sich besser angesagt. Das Problem war, ich konnte nicht zu Schritt 3 gehen, ohne die Ärzte zwei Schritte zu nehmen. Und es hat für mich eine Weile gedauert, weil ich wollte nicht akzeptieren, dass meine eigene Familie das gemacht hat. Und ich wollte Freiheit, konnte aber nicht wirklich reingehen, weil ich die Schritte nicht machen konnte. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Herr? Ohne dich bin ich einfach nicht. Ohne dich kann ich in dieser Freiheit nicht reingehen. Ohne dich schaffe ich es nicht. Ich brauche dich sogar, um diese Schritte zu nehmen. Du hast mir den Schritte gezeigt, aber jetzt brauche ich deine Kraft, um mich auch wirklich für dich zu entscheiden, um das mit dir zu machen. Und dann muss ich erstmal akzeptieren. Und dann muss ich vergeben. Und dann muss ich die Schmerzen zu Gott geben. Aber wenn ich das gemacht habe, wenn ich wirklich die drei Schritte, die Gott mir gezeigt hat, die hören sich so einfach an, aber glaub mir, so einfach war es wirklich nicht. Aber dann habe ich eine Freiheit gespürt. Ich fühlte mich wie wieder neugeboren. Als ob in eine ich wirklich so ein Last, was ich mit mir mitgetragen habe, als ob das weg war. In einem war da eine Freiheit, dass ich sehen konnte, was ich vorher nie gesehen habe. Ich habe vor allem meine Oma immer so erhöht, weil sie war da für mich. Und in einem habe ich sehen können, wie sie wirklich das auch alles erlaubt hat. Und ich musste sie dafür vergeben. Ich habe gesehen, wie, obwohl meine Mutter so verletzt war, sie hätte auch eine Entscheidung treffen können, um uns zu beschützen, so wie ich meine Kinder beschütze. Und ich musste sie vergeben. Ich habe meinen Vater gesehen, wie er nicht nur Alkoholiker war und gestrandet in einer Ehe, der er nicht wollte. Aber das, was er mit mir getan hat, das ist falsch. Und ich musste ihn vergeben. Meine Familie, ich musste sie vergeben. Eine nach dem anderen musste ich mich entscheiden. Nein. Und ich habe manche mit Namen genannt und ich habe gesagt, nein, jetzt vergebe ich dich. Vergessen kann ich es wahrscheinlich nie. Aber wenn man es vergibt und wenn man die Schmerzen dann einfach zu Gott gibt, Gott, die am Kreuz gegangen ist, Jesus, die sein Leben gegeben hat für unseren Schmerzen, dann brauche ich diese Schmerzen selber nicht mehr zu tragen. Dann ist mein Leben ganz viel leichter. Und das ist, was ich jetzt mit meinem Leben nur noch machen möchte. Das Einzige, was ich machen möchte mit meinem Leben, ist genauso wie mein persönlicher Stalker mit mir war. Das ist, was ich mit anderen Menschen machen möchte. Wir gehen auf die Straße, wir gehen zum Hauptbahnhof. Wir gehen zu dieser Gegend, wo alle Drogenabhängigen sich aufhängen, wo die rumhängen. Für Drogen zu finden. Ich möchte rausfinden, was ist deine Geschichte? Wieso bist du in ein Leben voller Drogen gelandet? Und ja, manche sind da, weil die faul sind. Manche sind da, weil die dachten, ach, das ist ungefährlich und die sind da gestrandet. Aber es gibt so viele, die genauso eine Geschichte haben wie ich. Es gibt so viele, die einfach missbraucht wurden. Es gibt so viele, die von Familien kommen, wo die total verletzt wurde. Und die keinen anderen Weg gefunden haben. Ja, es ist schwach, zu Drogen zu rennen. Ja, es ist eine Schwäche, ins Alkohol zu rennen. Aber wenn man nicht weiß, wo man sonst hinrennen kann, was sie brauchen, ist keine Verurteilung. Was sie brauchen, ist nicht jemanden, der sagt, guck mal, wie schmutzig er ist, er stinkt. Was sie brauchen, ist Leute, die sagen, Jesus liebt dich trotzdem. Jesus sieht dich nicht so, wie du jetzt bist, als ein Drogenabhängiger. Jesus siehst du, wie die Mann Gottes, die Frau Gottes, wie du sein kannst. Jetzt, ich bin verheiratet, mein Mann ist Pastor. Wir haben 4 Kinder. Ich habe ja schönste Kinder in der Welt, glaub mir. Ich kann Bilder zeigen. Meine Kinder sind total hübsch. Mein größtes ist 12, mein kleines ist 3. Ich liebe mein Leben. Ich bin so unheimlich dankbar, dass egal wie oft ich versucht habe, Selbstmord zu pflegen, dass es nie gelungen ist, weil ich hätte so einen riesen Teil von meinem Leben verpasst. Ich habe für so viele Jahre in Dunkelheit gelebt. Und da haben die gesagt, ich bin verrückt. Da haben die mir krankwinnig gesagt, ich wurde krankwinnig. Jetzt möchte ich für den Herr einfach krankwinnig sein. Ich möchte für Gott einfach das machen, was kein anderer machen möchte. Ich möchte auf die Straße sitzen. Wir waren vor ein paar Wochen, waren wir mit einer obdachlosen Frau am Grillen, unter einer Brücke. Alle haben uns angeguckt und gesagt, was sagt ihr denn da? Was macht ihr denn da? Die Frau ist obdachlos. Sie hat keine Kleidung an. Sie hat nur ein Decke um sich gewickelt. Sie hat überall Taschen und Dosen. Wir haben unsere Jugendliche mitgenommen. Wir haben gesagt, komm, wir singen da, wir grillen da und wir geben sie weiter, den liebe Jesus. Weißt du, wenn ich drogenabhängig war, war ich jeden Tag auf die Straße und habe Drogen hinterhergerannt. Weißt du was, heutzutage möchte ich Drogenabhängige hinterherrennen, möchte ich verletzte Frauen hinterherrennen, möchte ich gebrochenen Familien hinterherrennen. Weil das Einzige, was sie brauchen, ist, was Gott mir gegeben hat, sein Sohn. Das Einzige, was sie brauchen, ist einfach zu glauben, dass Jesus der Weg der Wahrheit und das Leben ist. Es gab keine Hoffnung. Alkohol hat mir nie geholfen. Heroin hat mir nie geholfen. Medizin hat mir nicht geholfen. Und ich hoffe, hier sind keine Psychologen oder Psychiater. Aber die haben mir nicht geholfen. Ich habe nichts gegen den. Wirklich nicht. Aber es hat mir nie etwas gebracht. Aber vom Tag, dass ich Jesus Christus angenommen habe, als mein persönlicher Retter, als mein persönlicher bester Freund und einfach gesagt habe, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht, aber ich möchte es versuchen, habe ich alles bekommen, was den Arzt in mir geben wollte, was den Drogen mir geben wollte, was der Psychologin von mir wünschte. Friede, Freude, ein Leben, was ich liebe. Kannst du dich vorstellen? Ich lebe, was ich liebe, und ich liebe, was ich lebe. Wirklich. Jeden Tag wieder, wie ein Vorrecht. Wie ein Vorrecht. Ich lebe, was ich liebe, und ich liebe, was ich lebe. Ich bin umgeben von Leuten, die Probleme haben. Und wieso bin ich umgeben von Leuten, die Probleme haben? Weil ich die Lösung gefunden habe. Und ich hoffe, dass wenn Sie heute nach Hause gehen, dass Sie nur daran denken, an zwei Sachen. Erstmal, Gott hat so eine riesen Zukunft. Gott ist so viel größer als unsere Umstände. Gott ist so viel größer als alle Probleme, ob jetzt finanziell, emotionell, körperlich. Es ist egal. Gott ist so viel größer als das alles. Aber zweitens, wenn Sie jemanden auf die Straße sehen, wenn Sie jemanden sehen, der betrunken ist, oder in Drogen. Geh nicht automatisch davon aus, dass das so ein hoffnungslos Fall ist. Ein hoffnungsloser Person. Eine, der nur stinkt. Der nicht mit seinem Leben anfangen möchte. Aber denke dann an meine Geschichte. Eines Tages war ich so. Nicht, weil ich das wollte. Aber weil es das war, was Jesus benutzt hat, um mir zu ihm zu bringen. Wäre ich nie in Drogen belandet, wäre ich nie an dem Ort gekommen. Hätte den Mann nie mit mir geredet. Hätte ich nie von Jesus gehört. Hätte ich nie ins Programm gekommen. Hätte ich nie geheiratet mit meinem Mann. Hätte ich jetzt nicht das schönste Kind in der Welt gehabt. Hätte ich heute nicht hier gestanden. Man weiß nie, was Gott für eine Zukunft hat. Für der Mindesten und für der Größte. Für Gott ist egal. Er schaut nicht zu uns, so wie wir zu uns gucken. Er guckt zu uns durch Augen von Hoffnung. Er guckt zu uns durch Augen von Zukunft, Friede, Freude.